SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Guten Abend. Jeder 10. Deutsche war im vergangenen Jahr nach Angaben der Statistikbehörde der EU depressiv. Eine erschreckend hohe Zahl, die aber auch damit zusammenhängen könnte, dass das Bewusstsein für diese Krankheit bei uns gestiegen ist und auch die Bereitschaft, darüber zu sprechen. Auch Nora Marie Ellermeier spricht darüber und sie hat es auch aufgeschrieben in einem Buch mit dem Titel Lebensnebel. Die Besonderheit, die diesen Erfahrungsbericht von anderen Krankengeschichten unterscheidet, ist die, Nora Marie Ellermeier ist selbst Psychotherapeutin und jetzt Gast bei SWR 2 Tandem. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Frau Ellermeier, da steht ganz am Anfang vom Buch ein Zitat von Hermann Hesse. Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selbst ihm zu geben imstande sind. Warum ist dieses Zitat Ihnen so wichtig, dass Sie es gleich an den Anfang gestellt haben?
Ja, das hat mir so gut gefallen, weil ich glaube, dass schwere, krisenhafte Erfahrungen uns immer in besonderer Weise auch mit der Frage nach dem Sinn konfrontieren. Wenn unsere bisherige Lebensordnung aus den Fugen gerät, dann sind wir gefordert, unser Leben oder die Annahmen, die wir bis dahin für unser Leben hatten, in neue Sinnzusammenhänge einzubetten. Mhm. Und jetzt ist ja gerade die Depression auch eine Erkrankung, die eben oft mit dem Verlust des Lebenssinns assoziiert ist. Und was mir an Hesse gut gefällt, ist, dass er eben betont, dass dieser Sinn immer nur individuell herstellbar ist. Er ist also irgendwie nicht vorprogrammiert oder vorgegeben, denn Depression an und für sich hat keinen festgelegten Sinn, sondern es ist die Aufgabe des Einzelnen, einen Sinn aus dieser Krise herzustellen. Und ob wir imstande sind, dem Leben auch mit schweren Erschütterungen einen Sinn zu geben, davon ist eben, ich glaube, gerade im Falle der Depression manchmal nicht weniger abhängig als die Frage, ob und wie wir überhaupt mit ihr leben können.
Der Titel Ihres Buches sagt eigentlich schon alles. Lebensnebel, wie ich als Psychotherapeutin Burnout und Depression durchstand. Frau Ellermeier, lassen Sie uns doch nochmal auf diese Ihre Wortschöpfung genauer eingehen, nämlich den Lebensnebel. Was ist das, dieser Lebensnebel?
Ja, der Lebensnebel, der Nebel ist ein Gefühl, das ich eigentlich oft hatte in der Zeit, als es mir schlecht ging. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist wie so ein dumpfer Nebel in meinem Kopf. Und irgendwie habe ich dann bei der Wahl des Titels gedacht, Lebensnebel ist eigentlich wunderbar, weil Lebensnebel ein Anagramm ist. Also rückwärts gelesen auch Lebensnebel bedeutet. Mhm. Und dass in dem Wort Nebel auch das Wort Leben schon drin steckt, das ist für mich ein sehr gutes Sinnbild und trifft, glaube ich, auch die Kernaussage des Buches ganz gut. Mir geht es nämlich darum, auch aufzuzeigen, dass Nebelerfahrungen, so möchte ich sie jetzt mal nennen, also so etwas wie Krankheit, Verzweiflung, Begrenzung, Enttäuschung, Traurigkeiten, Grenzerfahrungen, wenn wir einfach merken, das Leben läuft anders, als wir es uns gewünscht haben, im Leben selber schon drinnen stecken und auch gar nicht vermeidbar sind.
Also der Nebel ist im Leben angelegt.
Ne? Ganz genau.
Kann man sagen. Sie sind vom Fach und jetzt sind Ärzte ja, so geht zumindest das Klischee, aber ich glaube, es steckt was dran, oft als schlechte und uneinsichtige Patienten bei ihren Kollegen verschrien. Wie schwierig war das denn für Sie anzuerkennen, ja, ich habe jetzt einen Burnout, ja, ich bin depressiv?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. In der Tat ist es so, dass wir selbst als Berufsgruppe immer wieder in Verruf kommen. Und ich glaube, es ist auch so, dass wir uns besonders schwer tun, eigene Erkrankungen, zumal noch in unserem eigenen Fachbereich, bei uns anzuerkennen. Es ist auch bei mir so gewesen, dass ich wirklich lange gebraucht habe, diese Depression auch als Teil meiner selbst und meiner Biografie anzuerkennen. Und manchmal ist es vielleicht sogar für uns als Fachleute absurderweise am schwierigsten anzuerkennen, dass eine Erkrankung wie die Depression auch nicht Halt macht vor der Ausbildung, vor dem Wissen und vor den akademischen Graden, die wir uns erworben haben.
Denn man könnte ja denken, also wenn man so viele Menschen mit Depressionen schon behandelt hat, dann weiß man auch so viel darüber, dass es einem selbst nicht passieren kann. Oder ist das so ein Laiengedanke?
Ich halte das einerseits für einen Laiengedanke, aber es steckt, glaube ich, noch viel mehr dahinter. Nämlich Diese Vorstellung sagt auch sehr viel darüber aus, was wir im Speziellen über psychische Erkrankungen denken. Ich glaube nämlich, dass ein Onkologe nicht in gleicher Weise verwundert gefragt werden würde, warum er Krebs bekommen hat. Oder ein Kardiologe in gleicher Weise gefragt werden würde, warum er einen Herzinfarkt bekommen hat. Es ist diese Vorstellung, die tief in unseren Köpfen drinnen sitzt, dass gerade psychische Erkrankungen vielleicht doch etwas zu tun haben mit einer falschen Lebensweise oder einem Unvermögen in der Lebensführung, die schlussendlich die Erkrankung auslöst. Und genau das ist ja eben nicht der Fall, denn psychische Erkrankungen kommen genauso schicksalhaft über uns wie alle anderen Erkrankungen auch. Und deshalb denke ich eben auch, dass wir Psychotherapeuten wie alle anderen Menschen eben auch nicht gefeit sind, davor in tiefe Lebenskrisen auch zu geraten und uns dann Hilfe zu holen und auch die Seiten zu wechseln und uns einzugestehen, jetzt bin ich eben nicht mehr nur Expertin, sondern auch Patientin. Denn die Depression ist ja vor allen Dingen ein sehr auffühlendes, tiefes, emotionales Geschehen, vor dem eben das Wissen auch nicht schützt.
Sie haben gerade schon das Stichwort Lebensführung genannt und wenn man Ihr Buch liest, dann kann man schon finden, dass Sie sich auch selber wahnsinnig gefordert haben. Also ich fasse es gerade mal zusammen für die Hörer. Sie sind im Studium schon Mutter geworden. Sie haben trotzdem dieses extrem anspruchsvolle Studium durchgezogen, haben promoviert, insgesamt 4 Kinder bekommen, eine Praxis gegründet, ein Haus gekauft, dann noch mit der Renovierung angefangen. Und das alles bis Mitte 30. Also ich bin älter. Also da denke ich mir, es ist eigentlich nicht so überraschend, wenn man da einen Burnout bekommt, oder?
Naja, das ist natürlich im Rückblick, kann man das immer sagen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass man nach vorne lebt und gestaltet. Und wir wissen vorher nicht und wir können es auch nicht wissen, wen es an irgendeinem Punkt im Leben erwischt und durch eine Depression, durch einen Zusammenbruch eben auf den Boden drückt. Und ich selbst war eigentlich immer so der Meinung, dass das Leben ruhig anstrengend sein darf. Und ich war es gewohnt, immer viele unterschiedliche Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Und genau dieses intensive Leben war auch genau das, was ich mir ausgesucht hatte und woran ich auch Freude hatte. Und das mich wirklich auch lange sehr erfüllt hat. Und so ein Leben ist jetzt auch nicht außergewöhnlich in unserer Zeit, dass wir einfach auch versuchen, so vieles Unterschiedliches wie möglich zu machen. Ausschlaggebend war dann eben die Diagnose einer schweren Krebserkrankung bei meinem Vater, der dann auch wenige Monate später mit gerade 60 Jahren verstorben ist. Und ich glaube, dieses Ereignis war es, was eben in der tiefen Struktur etwas bei mir ausgelöst hat, was eine Rückkopplung hergestellt hat zu frühen biografischen Erlebnissen, wo ich meinen leiblichen Vater auch schon bei einem Autounfall verloren hatte, als ich 10 Jahre alt war. Und plötzlich diese tiefen Trauer- und Verlusterfahrungen eben erst aufgebrochen sind. Und ich glaube, das ist so, dass viele von uns mit so wunden Verletzungen aus der frühen Biografie durchs Leben gehen. Und dann kommt irgendwann an einem Punkt im Leben ein Auslöser, der irgendwie eine Reaktualisierung hervorruft und diese Abwehrmechanismen außer Gefecht setzt und plötzlich den Weg bereitet für einen schweren Einbruch und eine schwere Krise.
Das heißt, wir haben jetzt hier einen Auslöser, der sozusagen eine Duplizität der Ereignisse darstellt. Wäre es denn, das ist natürlich eine Hypothese, aber wäre es vielleicht anders gekommen, wenn der soziale Vater, also den Sie auch als Vater bezeichnen und der Sie einen großen Teil Ihres Lebens begleitet hat, wenn der nicht gestorben oder jedenfalls nicht so früh gestorben wäre?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nun, natürlich ist es immer schwer auch zu sagen, wie es gekommen wäre, wenn. Aber ich glaube schon, dass es mich vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt im Leben erwischt hätte, sondern dass meine Abwehrstruktur noch ganz gut weiter funktioniert hätte und es mich vielleicht gar nicht erwischt hätte mit meiner Traurigkeit oder zu einem anderen Zeitpunkt bei einem anderen auslösenden Ereignis. Und natürlich ist es aber so, dass dieser Stress, dieser chronische oder ich sage jetzt mal diese anhaltende Belastung mit 4 Kindern und einer Berufstätigkeit und einer Renovierung eines Hauses meine psychischen Abwehrmechanismen, mein Immunsystem wie herabgesetzt hatte. Also ich glaube, dass ich in dieser Zeit schon auch besonders anfällig und besonders brüchig dafür war, in diese Krise zu stürzen.
Sie schildern aber, dass Sie auch schon als Jugendliche eine, Sie nennen es, seelische Durchlässigkeit hatten. Also die Fähigkeit, ich nenne es wirklich Fähigkeit, ja, stärker zu empfinden, Mitgefühl, eine ganz starke Ausprägung zu haben, dadurch aber vielleicht auch eine andere Verletzlichkeit zu haben. Also inwiefern kann auch so etwas zur Depression beitragen?
Ja, das ist richtig. Das ist sicherlich etwas, was auch zu einer Depression beitragen kann. Ich glaube, wir sind ja einfach wie in allem sehr unterschiedlich ausgestattet in unserer Grundkonstitution. Und so eine erhöhte Sensibilität und die Fähigkeit, die einen aber auch anfällig macht, viele Schwingungen wahrzunehmen, auf Emotionales sehr schnell und tief zu reagieren, ist sicherlich eine Verletzbarkeit, die man auch durchs Leben trägt und die eben auch dazu führt, dass man vielleicht auch manchmal nicht so den dicken Pelz hat, den es vielleicht auch bräuchte, um sich zu schützen.
Sie sprachen gerade von psychischen Abwehrmechanismen, auch von der Überforderung, die sie aber auch erfüllt hat. Vielleicht ist aber auch das ja schon in der Kindheit angelegt, denn sie haben das auch beschrieben, sie hätten früh gelernt, Leistung bringt Lob. Das ist aber ja dann doch eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Also auch dann wahrscheinlich, wie man sich selber sieht. Ich bin nur gut, wenn das. Befördert auch so etwas eine psychische Erkrankung?
Ja, das glaube ich schon. Dass natürlich diese Ausrichtung auf Leistung etwas ist, was viele von uns mit sich rumtragen und was an diesem Punkt natürlich dann, wenn es einbricht, auch eine schwere Identitätskrise hervorruft. Ich glaube, das ist so das eine, und in meinem Fall ist aber auch diese frühe Verlusterfahrung und diese frühe Konfrontation mit dem Tod etwas ganz Entscheidendes gewesen, weil ich mein Leben eigentlich immer darauf ausgerichtet habe, so offensiv wie möglich zu leben und so intensiv wie möglich zu leben und eben auch sehr früh mit Anfang 20 mich sehr bewusst auch schon für ein erstes Kind entschieden habe, als auch meine ganze akademische Karriere noch vor mir lag. Und dem Tod irgendwie entgegenzuleben, das ist, glaube ich, eigentlich so für mich auch der Ansporn und die Kraft gewesen, um dieses ganz intensive Leben auf möglichst unterschiedlichen Hochzeiten auch zu gestalten.
Frau Ellermeier, vielleicht erstmal eine grundsätzliche Klärung, weil gleich zwei viel benutzte Begriffe auftauchen in Ihrem Buchtitel, nämlich Depression und Burnout. Wie hängen diese beiden Phänomene oder vielleicht auch nur Begriffe, wie hängen die zusammen?
Man kann sagen, dass Burnout ist vielleicht mehr so etwas wie ein vorgelagerter Zustand. Also wir verstehen darunter ja einen Zustand von einer schweren Erschöpfung. Und oft ist es so, dass gerade Betroffene, das kann ich auch von mir selber aus der Krisenzeit sagen, diesen Begriff lieber benutzen als den Begriff der Depression, weil er ja erstmal auch was anderes impliziert. Der steht nämlich auch mehr dafür, dass jemand sich vorher, bevor er ausgebrannt ist und zusammengebrochen ist, über die Maßen verausgabt hat, sich ganz viel abverlangt hat und dann einfach vor lauter Engagement und lauter Leistung irgendwann nicht mehr konnte. Das ist ein Begriff, der eben anders konnotiert ist und so sehr ins Alltagssprachliche übergegangen ist, dass er aber gleichzeitig auch die Gefahr birgt, das zu verharmlosen, was nämlich daraus entstehen kann, nämlich die klinische Depression als schwerste Erkrankung. Denn wenn das Burnout zur Depression wird, dann ist das wirklich ein Zustand, in dem alles einbricht, in dem das Selbst aufs Tiefste verunsichert und gefährdet ist und in dem die Emotion, die Motivation, die Kognition und der Körper komplett aus der Spur geraten sind.
Das war dann ja bei Ihnen der Fall und das hat sich aber angekündigt. Also dann wohl in der Burnout-Phase, wenn wir es mal so differenzieren.
Genau.
Sie hatten ja eben schon länger körperliche Beschwerden gehabt, also Kopfschmerzen und ein diffuses Unwohlsein. Wieso haben Sie diese Alarmsignale nicht ernster genommen, obwohl Sie vom Fach sind?
Weil ich tatsächlich der Illusion verfallen war, dass nichts wirklich Gravierendes passieren kann. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass meine Energien und Kräfte doch wie ein Gummiband sind, die ich unendlich in die Länge ziehen kann. Und es war für mich ein ganz, ganz schwerer Schock, ja, zu erfahren, dass es wirklich diesen Punkt gibt, wo der Körper selber die Reißleine zieht und wo eben ein Wollen oder ein Zusammenreißen überhaupt gar nicht mehr möglich ist.
Dann mussten Sie aber wahrscheinlich noch so für sich den Übertrag finden zur Erkenntnis, meine Seele ist tatsächlich krank.
Ja, und ich hatte erst das Gefühl, es muss sowas wie eine starke Grippe sein. Nur ohne Fieber. Ja, irgendwie zu merken, ich komme nicht mehr runter, ich habe Herzrasen, ich habe Schweißausbrüche, ich habe Kopfschmerzen, dann irgendwann fehlt der Schlaf. Also ich hätte auch im ersten Moment eine schwere körperliche Erkrankung durchaus für möglich gehalten. Und es hat dann auch wirklich Zeit gebraucht und auch Abklärungen gebraucht, um irgendwann wirklich auch sich einzugestehen, nee, da ist jetzt wirklich deine Seele durchgebrannt.
Hm. Das fand ich auf eine, also ich gebe mal zu, ich bin durchaus hypochondrisch empfänglich, das fand ich auf eine düstere Art fast schon heiter, wie Sie da schreiben. Also wahrscheinlich bin ich an irgendetwas Unheilbarem erkrankt und Sie haben schon drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn Sie dann für Ihre Familie nicht mehr da wären.
Ne? Genau.
Also warum war das denn naheliegender für Sie, als an eine psychische Erkrankung zu denken?
Naja, es ist ja auch immer so die Frage, was ist die Depression? Eigentlich ist die jetzt psychisch, ist die körperlich, was ist denn das? Und die Depression betrifft eben das gesamte System und die Depression zeigt sich auch auf der körperlichen Ebene und kann deshalb eben auch erstmal das Gefühl auslösen, da stimmt tatsächlich körperlich mit mir etwas überhaupt gar nicht mehr und erst im weiteren Prozess, ja, wird dann deutlich, was eigentlich tatsächlich auch an Themen, an Konflikten dahinter liegt, denn meistens ist es ja kein Zufall, dass uns genau in dem Moment genau diese Erkrankung ereilt, sondern es ist so wie der Notanker oder das letzte Mittel unseres körperlich-seelischen Systems, den Notanker auszuwerfen und zu sagen, wenn du auf gar nichts anderes hörst, dann ziehe ich dir einfach den Stecker, damit du merkst, hier ist eine Grenze erreicht, ich mache nicht mehr mit.
Und das muss ein ganz heftiges Erlebnis sein, dieses Gefühl, also Sie beschreiben das ja, es geht nichts mehr, es geht wirklich gar nichts mehr. Aber wie beschreibt man sowas anderen Menschen?
Ja, das ist eine echte Schwierigkeit, die ich so erlebt habe und die man auch oft hört von Menschen mit Depressionen, dass es eigentlich so ein Gefühl gibt, das ist nicht verbalisierbar. Das ist fast so was Präverbales. Einfach ein überwältigendes Gefühl von Qual, Verzweiflung und Abgründigkeit, die fast nicht ins Wort zu bringen sind. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn jemand mich fragt, wie geht's dir? Und ich sag, mir geht's überhaupt gar nicht gut, dass sich die Dimensionalität des Ganzen gar nicht transportiert. Und das war schlussendlich auch mit ein Grund, warum es mir so wichtig war, dieses Buch zu schreiben, weil ich dachte, das muss irgendwie möglich sein, dieses Gefühl noch besser zu transportieren und anschaulich zu machen. Und es war tatsächlich auch so, dass viele meiner Freunde danach gesagt haben, du, ich war total schockiert. Ich habe dir gar nicht angesehen, in was für einem Zustand du warst. Ich habe das irgendwie ganz betroffen, eigentlich erst durch das Lesen auch wahrgenommen, wie es dir eigentlich ging und wie sehr du auch das Gefühl hattest, dass dein Selbst und deine Identität und all das bedroht ist von der Depression.
Da sind wir dann auch bei der Motivation, das Buch zu schreiben. Was ist so der größere Wunsch, anderen Mut zu machen, die das haben oder die darunter leiden? Oder auch für ein größeres Verständnis für diejenigen, die daran erkrankt sind, zu werben?
Es ist in jedem Fall beides. Also die Besonderheit des Buches liegt ja darin, dass ich wirklich dachte, die Chance, die in meiner eigenen Geschichte liegt, ist, dass ich einerseits mein Fachwissen und meine Erfahrung als Psychotherapeutin verbinden kann mit dem Erfahrungswissen, durch diese schwere Depression gegangen zu sein. Und beides zu verbinden, scheint mir elementar wichtig, weil beides in der Krise wichtig ist. Also einerseits zu erfahren, was ist das überhaupt für eine Erkrankung? Wie zeigt sie sich? Mit was kann ich rechnen? Wie kann ich Hilfe finden? Und gleichzeitig glaube ich, lässt so eine Erkrankung sich nie durch Symptomkataloge verstehen, sondern immer nur durch lebendige Biografien und lebendige Geschichten von Menschen, die ihre eigene Geschichte eben auch teilen und die auch Mut machen, dass man auch aus dieser Krise wieder rauskommen kann. Denn das ist das, was ich mir mantrenhaft immer wieder gesagt habe und was man in der Krise nicht für möglich halten kann, dass der Zustand irgendwann sich auch wieder auflöst und vorbeigeht. Und insofern ist es einerseits für Betroffene geschrieben und andererseits aber auch für Angehörige, um sich eine Vorstellung zu machen und wirklich auch für ein Verständnis dieser Erkrankung zu werben.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es leichter ist oder offenbar gesellschaftlich anerkannter ist, sich zu einem Burnout zu bekennen, denn das zeigt, man hat unglaublich viel geleistet, als eine depressive Erkrankung zuzugeben. Aber wie hoch ist das gesellschaftliche Stigma einer Depression noch? Das ist doch sicherlich schon wesentlich geringer als vor 30, 40 Jahren.
Das auf jeden Fall. Die Akzeptanz psychischer Erkrankungen hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Glück deutlich verbessert. Aber es ist natürlich dennoch eine Erkrankung, die für einen selbst oft zu tun hat mit, ich bin irgendwie gescheitert, ich bin meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Und ist deshalb schon auch was, was sehr beschämend ist. Ich habe es als schwere Kränkung erlebt, ja, dass so die Vorstellung, die ich von mir selber hatte, sich nicht weiter aufrechterhalten ließ, sondern dass ich plötzlich mit einem sehr, sehr verletzten und sehr anfälligen und sehr brüchigen Teil von mir selbst konfrontiert war. Und das ist natürlich eine schwere Krise, weil das muss erstmal integriert werden, ja, wenn man bis dahin so die Vorstellung von sich hatte, mich haut so schnell nichts aus den Latschen.
Vielleicht noch mal kurz zum Umgang nach außen mit der Depression. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie Ihren Patienten zum Beispiel davon erzählt, dass Sie jetzt eine Zeit lang ausfallen, weil Sie eine Depression haben?
Nein, meinen Patienten habe ich den Grund für meinen Ausfall nicht gesagt. Also ich habe kommuniziert, dass ich eine Erkrankung habe und dass ich deshalb auf unabsehbare Zeit nicht in der Praxis sein werde, weil das viele Patienten auch überfordert.
Oder verunsichert, ne?
Also ich glaube, das ist ein Sonderfall. Insgesamt habe ich aber gute Erfahrungen damit gemacht, in allen anderen Kontexten sehr offen über die Erkrankung zu sprechen. Und ich habe zum Beispiel im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis, auch im weiteren Freundeskreis immer sehr offen kommuniziert, dass ich an einer Depression erkrankt bin.
Wie schätzen Sie das? Wir hatten es vorhin vom gesellschaftlichen Stigma einer Depression. So für den Nicht-Psychotherapeuten, für den normalen Angestellten ein. Wie offen sollte man damit umgehen und sollte man nicht vielleicht dem Arbeitgeber gegenüber dann doch eher bedeckt sich halten?
Das ist eine Frage, die überhaupt nicht allgemein zu beantworten ist. Also das ist was, das bespreche ich mit meinen Patienten sehr differenziert in den Gesprächen, in den Therapien. Das hängt davon ab, wie ist mein Stand auch bei der Arbeit, wie ist die Beziehung, wie ist das Vertrauensverhältnis zu Kollegen, zu Vorgesetzten. Tendenziell glaube ich, dass es gut ist, ehrlich zu kommunizieren. Weil diese Ehrlichkeit dazu führt, dass ich nicht irgendwie doppelte Buchführung machen muss. Ich glaube, jetzt wirklich was ganz Falsches zu erzählen, ja, wie ich hatte was am Herzen oder so, ist oft was, was einen in die Bredouille bringt. Aber man kann natürlich Andeutungen machen, ja. Ich bin in einer persönlichen Krise zum Beispiel, kann man sagen. Oder bei mir ist privat gerade so viel los. Da gibt es natürlich auch Abstufungen und Differenzierungen, wo man im Einzelfall einfach gucken muss. Und es kommt auch je nachdem auf die Berufsbranche an, in der man tätig ist, wie sinnvoll es sein kann, so ein Burnout offen zu kommunizieren. Ein großes Problem zum Beispiel, das ich in der Praxis oft habe, sind die Lehramtsanwärter, also die jungen Leute, die eigentlich auf eine Verbeamtung warten und wo man einfach sagen muss, da auch eine Depression offen zu legen und transparent zu machen, ist ein Risiko für die spätere Berufslaufbahn und das muss man sich in bestimmten Fällen einfach schon gut überlegen. Und da gibt es dann auch die Fälle, wo ich finde das sehr alarmierend und auch wirklich erschütternd, aber wo Leute sagen, ich bezahle auch eine teure Psychotherapie lieber aus der eigenen Tasche, bevor diese Erkrankung irgendwo auftaucht und nachteilig auf mich zurückfällt.
Habe ich in der Tat von verbeamteten Freunden auch schon gehört. Ja, Sie sagten gerade, Sie haben damals Ihren Patienten mitgeteilt, dass Sie für auf unabsehbare Zeit erst einmal die Praxis nicht weiterführen. Wie lange war denn dann die Pause, die Sie eingelegt haben?
Die Pause war ein knappes halbes Jahr, in dem wirklich überhaupt nicht denkbar gewesen wäre, wieder zu arbeiten. Und ich habe dann sehr langsam, wirklich mit 2 Stunden am Tag, die mich auch alle Kraft und Energie gekostet haben, mein Arbeitspensum wieder gesteigert und nach und nach immer wieder auch in guter Rückkontrolle mit meiner eigenen Therapeutin geguckt, wie viel ist wirklich möglich. Denn der therapeutische Beruf ist ein besonderer, ja. Also ich muss eigentlich selbst sehr stabil auch dastehen, um meinen Patienten, die selber auch in Not und in der Krise Hilfe und Unterstützung brauchen und es auch erwarten dürfen, gut begleiten zu können.
Sie sind ja dann auch in eine Klinik, also nicht nur ambulant, sondern auch haben sich stationär behandeln lassen. Wie lief denn die Therapie in der Klinik ab?
Ja, das ist natürlich was, was ich selber kannte. Ich habe selber lange auch als Psychotherapeutin im Stationären gearbeitet und ich bin so ein bisschen mit Bauchschmerzen hingegangen, weil ich mir nicht so ganz sicher war, wie gut mir das tun würde. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass jetzt für mich persönlich das der Baustein war, der mir am wenigsten gebracht hat, weil es mich einfach doch auch recht schnell wieder zu meinen Kindern und meiner Familie gezogen hat und ich nicht das Gefühl hatte, dass ich raus muss aus meinen sozialen Bezügen, sondern dass ich genau dahin gehöre, wo meine Liebsten sind. Aber auch das ist eben sehr, sehr unterschiedlich und das hängt auch sehr davon ab, was für eine Situation habe ich zu Hause und wie viel Unterstützung habe ich auch zu Hause und ist, glaube ich, auch eben nur im Einzelfall von jedem Patienten selber, vielleicht auch durch das Ausprobieren. Ja, ich mache jetzt mal diesen Schritt, ich probiere mal was aus und dann merke ich, tut's mir gut oder ist es nicht das, was ich jetzt brauche?
Stichwort Familie, wie viel dürfen oder beziehungsweise müssen Kinder von Betroffenen von der Krankheit der Eltern erfahren oder wie viel darf man, kann man, muss man ihnen zumuten? Sie hatten es ja gerade schon von der Ehrlichkeit.
Also von mir selbst gesprochen ist es so gewesen, dass es in gar keiner Weise vermeidbar gewesen wäre, meine Kinder, die im Alter zwischen 4 und 14 Jahren waren, da irgendwie abzuschotten oder rauszuhalten. Meine Kinder haben eine Mutter erlebt, die morgens schon heulend am Frühstückstisch saß und dachte, wie kann ich nur diesen Berg, als der Tag mir erscheint, bewältigen? Und ich glaube, dass es da eben wichtig ist, die Kinder da abzuholen, wo sie sind und jeweils mit einem 4-Jährigen natürlich anders als mit einem 14-Jährigen zu sprechen und offen zu sein und zu sagen, das ist eine Erkrankung. Und mir waren immer zwei Dinge wichtig. Das eine war, dass ich als Mutter, als Elternteil alles dafür tue, um wieder gesund zu werden. Vielleicht manchmal auch den Kindern da mehr Hoffnung und Zuversicht bewusst vermittelt habe, als ich selber hatte. Es wird alles wieder gut werden. Ich werde die Krise in den Griff kriegen und ich tue auch alles Nötige. Ich gehe in die Therapie, ich gehe zu Ärzten, es ist auch behandelbar, ich tue was dafür. Und das andere, was ich für ganz wichtig halte, ist den Kindern immer wieder zu signalisieren, es hat mit euch überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Ihr seid keine Belastung, ihr stresst mich nicht, ihr seid genauso, wie ihr seid, richtig. Und dann ist es eben wichtig, dass auch andere Erwachsene da sind. Im idealen Fall, so was bei uns jetzt natürlich auch der Vater sehr präsent war und einfach sehr viel abgefedert hat im Alltäglichen mit den Kindern und wir viel gesprochen haben miteinander und ich auch glaube, oder das ist so die Hoffnung, die sich auch verbindet, ich glaube, meine Kinder haben durch meine Krise erfahren, dass man, wenn man zusammenhält und zusammensteht und sich auch nicht versteckt mit krisenhaften Erfahrungen, mit Kummer und mit Leid und mit Schmerz, auch aufgefangen wird und auch miteinander sich gegenseitig stärken kann. Und ich würde mir sehr wünschen, dass meine Kinder auch später im Leben einfach diese Zuversicht und diesen Mut haben, sich nicht zu verstecken, sondern sich zu zeigen, auch mit schweren Krisen, die ja zu vielen Leben dazugehören.
Sie sagten gerade, dass es wichtig ist, den Kindern zu zeigen, dass es Mama schlecht geht. Das hat nichts mit euch zu tun. Aber auf der anderen Seite hat ja zumindest die Erkrankung auch befördert, dass sie so eine hohe Lebensbelastung hatten. Und sie schreiben zum Beispiel an einer Stelle, ich konnte ja nicht zu meinen Kindern sagen, dann hast du eben keine Laterne oder kein Geschenk. Und im Übrigen ist mir der Martinsumzug, das Schulfest und die Fahrerei zum Kindergeburtstag sowieso zu viel. Vielleicht muss aber genau das manchmal sein, so eine Abgrenzung, damit man gesund bleibt und es kommt nur auf den richtigen Ton an.
Ja, also ich glaube, das schließt sich nicht aus, ja, den Kindern zu sagen, es hat mit dir nichts zu tun, du bist genau richtig so, wie du bist. Und das andere, was sie jetzt sagen, halte ich auch für ganz wichtig. Immer wieder gut auf die eigenen Grenzen zu achten und zu gucken, dass man sich selber auch als Eltern nicht zu sehr verausgabt oder vielleicht auch mal zurücknimmt oder auch mal eine Grenze aufzeigt. Und ich glaube, das ist natürlich auch was, was ich aus meiner Biografie gut kenne oder vielleicht auch viele berufstätige Mütter gut kennen. Wenn man den ganzen Tag bei der Arbeit ist und dann vielleicht auch noch mehr als ein Kind zu Hause hat, will man ja den Kindern auch gerecht werden, will man ja auch, dass jedes irgendwie ein Ohr bekommt und dass jedes auch gehört wird und dass jedes an jedem Tag auch irgendwie Anteil genommen wird. Und das ist natürlich ein Spagat, wo man immer wieder gucken muss, wo kann ich was von mir selber abknapsen und wo brauche ich es aber auch für mich.
Jetzt haben Sie viele Dinge aufgezählt, die Ihnen geholfen haben oder die Menschen mit Depressionen im Allgemeinen dann helfen könnten. Also ein offener Umgang, Unterstützung aus der Familie, Hilfe von außen. Was schadet denn vielleicht eher, obwohl die Mitmenschen es gut gemeint haben? Gibt es sowas auch?
Naja, ich glaube, was jetzt, wenn man auf die Mitmenschen zu sprechen kommt, wichtig ist, sich klarzumachen, ist, dass wenn ein Mensch eine Depression hat, ist die Beziehung immer asymmetrisch. Ja, also wir haben ja manchmal so eine innere Buchhaltung. Wenn ich jetzt dich zweimal gefragt habe, ob du mit mir was machst und du antwortest oder du lässt dich nicht drauf ein, dann bist du mal wieder dran mit Fragen oder so, ja. All das ist außer Gefecht gesetzt und ist nicht hilfreich für einen Betroffenen, sondern wichtig sind die Freunde und die Menschen, die eben auch, wenn man zweimal abgesagt hat, noch sagen, du, wie sieht's heute aus? Darf ich kurz vorbeikommen? Können wir einen Kaffee miteinander trinken? Die einen abholen und die eben es auch schaffen, auch die Verzweiflung und das Leid auszuhalten, ohne eine schnelle Lösung zu haben. Ja, das erwartet man selber in der Krise nicht. Aber es ist natürlich für viele Leute oft auch einfach nicht aushaltbar, jemanden so leiden zu sehen und doch irgendwie auch keine Lösung, keine schnelle anbieten zu können. Und wirklich hilfreich sind die Menschen, die sagen, ich weiß zwar auch keine Lösung, aber ich bin bei dir, darauf kannst du dich verlassen.
Warum fällt es eigentlich vielen Menschen, die eine Therapie brauchen, so schwer, mit sich selbst so pfleglich umzugehen wie mit ihren Mitmenschen? Denn also oft trifft das ja, wir hatten es vorhin schon davon, die Empathischen, die Sensiblen. Und sie selber haben sich ja immer sehr für die anderen engagiert. Aber offenbar fiel es ihnen schwerer, sich selbst so nett zu behandeln wie die anderen.
Ja, ich arbeite da immer wieder dran. Ich verlange mir viel ab, aber ich glaube, ich bin doch auch freundlich mit mir. Ich bin auch liebevoll mit mir. Auch immer schon gewesen auf eine Art. Mhm. Und ich glaube halt, dass gerade die sozialen Berufe, die Beziehungsberufe in besonderer Weise einfach auch gefährdet sind. Ja, das sehen wir in der Praxis immer wieder. Es sind die Pflegeberufe, es sind die alleinerziehenden Mütter, es sind die Lehrer, es sind die Ärzte, es sind die Therapeuten, es sind die, die zwischenmenschlich die Säulen unserer Gesellschaft sind, die einfach einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, sich zu verausgaben, weil man irgendwie diese eigene Arbeit, die auch so sinnvoll ist und die es auch so braucht, weil man vielleicht manchmal auch sich selbst für unentbehrlich hält und dann noch über die eigenen Kräfte hinausgeht.
Unser Gast in SWR 2 Tandem ist die Psychotherapeutin Nora Marie Ellermeier, die selbst an Burnout und Depression erkrankte. Und mit dem Buch, das sie darüber geschrieben hat, will sie anderen Betroffenen Mut machen. Frau Ellermeier, kann man eine Depression eigentlich überhaupt verhindern, indem man ja das Leben richtig führt, richtig in Anführungszeichen?
Ja, ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil das kann man, glaube ich, ganz klar mit Nein beantworten. Mhm. Wir haben so eine Sehnsucht danach, ne, irgendwie zu erfahren, was wir machen müssen und wenn wir alles richtig machen. Und es gibt ja auch hunderte von diesen Ratgebern, 20 Schritte aus der Depression und wie ich erfolgreich irgendwie die Depression bewältigt habe. Ich halte all das irgendwie für Humbug, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir nicht durch die richtige Lebensweise oder durch die richtigen Tipps diese Krisen verhindern können, weil sie einfach existenziell zu unserem Leben dazugehören. Und es geht vielmehr darum oder kann nur darum gehen, irgendwie einen Umgang damit zu finden. Und das natürlich nur auf ganz individuelle Art und Weise, indem wir versuchen zu verstehen, inwiefern diese Krise auch was mit uns und unserer Biografie, unserer Geschichte, unseren Konflikten, unseren Beziehungen und unseren aktuellen Bezügen was zu tun hat.
Das heißt, es gibt keine Kochrezepte. Ist es das, was Ihnen an anderen Ratgebern gefehlt hat? Denn Sie schreiben im Vorwort, das Buch sei so konzipiert, wie Sie selbst gerne gelesen hätten, aber eben nicht gefunden haben.
Ja, ganz genau. Also mir hat gefehlt eben tatsächlich ein Buch, das keine einfache Lösung präsentiert. Mir hat eine Journalistin auch mal gesagt, oh, ich bin mir nicht so sicher, wie gut ihr Buch sich vermarkten lässt, denn es hat kein richtiges Happy End. Die Leute wollen hören, wie haben sie es geschafft, wie macht man es, wie kann man es vermeiden. Und genau das ist mein Buch nicht, weil ich einfach glaube, es gibt diese Art von Antworten nicht auf schwere psychische Krisen. Und es geht eben darum, auszuhalten, auch nicht alles auflösen zu können, sondern es geht vielmehr um die Frage, wie können wir trotzdem damit leben, wenn das Leben uns solche Hürden in den Weg stellt.
Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, dass Sie eigentlich immer schon ganz gut mit sich oder ganz nett mit sich selbst umgegangen sind. Ist das so der zentrale Punkt, mit Depressionen klarzukommen, wenn man sich selber sagen kann, du bist in Ordnung, so wie du bist?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also es fällt uns ja allen leicht, wenn das Leben wie geschmiert läuft, wenn wir erfolgreich sind, wenn all unsere Wünsche sich erfüllen, wenn wir auf der Überholspur des Lebens unterwegs sind. Zufrieden mit sich zu sein, ist keine Kunst. Die Kunst entsteht wirklich erst an dem Punkt, wo das Leben eben nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, wo wir Abschied nehmen müssen von den Wünschen, die wir für unser Leben hatten oder von den Vorstellungen über uns selbst, mit denen wir gerne durchs Leben gegangen wären. Und so versuche ich immer wieder, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen und auch in der Arbeit mit den Menschen, die zu mir kommen, immer wieder auch ein ganz zentraler Punkt, liebevoll mit sich zu sein, freundlich zu sein, Frieden mit sich zu schließen, auch wenn Dinge schwierig sind.
Man muss dann aber möglicherweise auch erstmal lernen oder die große Lücke überwinden, die möglicherweise man durch seine Kindheit hat, wenn man eben nicht lieb gehabt worden ist und nicht freundlich behandelt worden ist.
Ja, das kann ein sehr langer und sehr anhaltender Prozess sein, immer wieder dahin zu kommen, ganz genau. Und ich versuche mich eben auch darüber zu freuen, dass ich ja immerhin eine lange Zeit, das waren 35 Jahre meines Lebens, in denen ich sehr viel Energie hatte, in denen ich sehr viel geschafft habe, auf die ich ganz zufrieden zurückschaue, dankbar zu sein für diese Zeit und vielleicht auch mit einer neuen Demut aufs Leben zu gucken, nämlich wenn das Leben gelingt, ist es gar nicht unbedingt meinem eigenen Zutun geschuldet, sondern vieles ist einfach Glück und Pech im Leben, was uns widerfährt.
Das heißt, Sie haben auch eine neue Dankbarkeit gewonnen?
Ja, in jedem Fall.
Was haben Sie denn sonst noch so verändert seitdem? Bisschen weniger Arbeit vielleicht?
Das in jedem Fall. Ich arbeite deutlich weniger als früher. Und ich gucke einfach, dass ich Zeit habe, auch so diese Dinge, die mich im tiefen Inneren lebendig halten. Das sind kreative Tätigkeiten. Das ist vor allem.
Gitarre spielen ist es bei Ihnen, ne?
Ja, ich spiele auch ganz genau. Ich habe lange, viele Jahre auch nicht gespielt und habe auch mit dem Gitarrespielen wieder angeknüpft an eine alte Leidenschaft. Und das Schreiben ist auch so was gewesen. Habe ich früher auch gerne und viel gemacht. Also auch so ein eigenes inneres Potenzial wieder auch intensiver zu nutzen und zu gestalten. Und was mir auch sehr gut tut, ist einfach das in der Natur sein. Ich habe einen kleinen Gemüsegarten angelegt und ich liebe es da zu werkeln und zu pflanzen und zu ernten und im Winter irgendwie das karge Feld zu betrachten, ja, weil so dieses Wachsen und Werden und dann auch wieder das Einbrechen und die Kargheit, diese Dualität, ja, die ich auch in der Depression erfahren habe, die findet sich in der Natur, finde ich, auf eine Art und Weise wieder, von der wir immer wieder nur lernen können und uns da auch immer wieder nicht so wichtig zu nehmen und unser kleines Leben einzubetten in dieses große Ganze.
Und diese Dualität, die Sie im Garten sehen, die bringt mich jetzt zu der Frage, die wahrscheinlich auch manchen Hörer beschäftigt, wenn man sie denn schon nicht verhindern kann, wird man denn so eine Depression wenigstens in Gänze wieder los?
Das ist allgemein nicht zu beantworten. Das ist natürlich eine Frage, die Menschen, die in die Psychotherapiepraxis kommen, auch immer ganz umtreibt. Mit was muss ich rechnen? Wann wird es vorbei sein? Wie wird der Verlauf sein? Dazu ist keine Prognose möglich. Man kann nur sagen, die Statistik sagt, etwa ein Drittel der Menschen hat eine einmalige krisenhafte Erfahrung und kommt da durch und kriegt die bewältigt. Ein weiteres Drittel erfährt ein-, zweimal wiederholt eine krisenhafte Situation und etwa ein Drittel, für die bleibt das irgendwie ein Lebensthema und irgendwie ein Damoklesschwert, das über einem schwebt und auch immer wieder kommen kann und einen immer wieder herausfordern kann.
Und deswegen abschließend die Frage, macht das Leben wieder Spaß, Frau Ellermeier?
Mein Leben macht immer wieder großen Spaß und ich habe mich zum Glück auch aus den tiefsten Krisen wieder rausgearbeitet und ganz gut erholt. Aber dennoch habe ich nicht die Vorstellung, dass das ein anhaltender Zustand ist, sondern irgendwie rechne ich damit, dass so eine Erfahrung mich auch irgendwann wieder einholen kann im Leben. Und versuche die Zeiten, in denen es mir gut geht, bewusster zu nutzen und mich bewusster auch dran zu freuen. Und was natürlich sehr kostbar ist im Vergleich zu der ersten Krise und dem ersten Einbrechen, ist die Erfahrung, dass es schon mal vorbeigegangen ist. Und wenn es einmal vorbeigegangen ist, dann geht es bestimmt auch noch mal vorbei, wenn es wieder kommt.
Das ist ein bisschen so wie im Garten mit den Jahreszeiten.
Ja, ganz genau.
SWR 2 Tandem, heute mit der Psychotherapeutin Nora Marie Ellermeier. Wir sprachen über ihre eigenen Erfahrungen mit Depression und Burnout. Die beschreibt sie im Buch Lebensnebel, das im Patmos Verlag erschienen ist. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und dass Sie uns so tief in Ihre Seele haben blicken lassen, Frau Ellermeier.
Ja, ich bedanke mich auch.
Und alles Gute Ihnen. Die Redaktion hatte Petra Malwitz, Musikauswahl Bettina Stender, in der Technik war Robert Müller. Mein Name ist Fabian Elsesser. Danke fürs Zuhören.